Strom zum Anfassen. Spannende Einblicke in die Welt der Elektrizität. Ein Podcast von 50 Hertz. Moderation Volker Gustedt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Strom zum Anfassen in dieser zweiten Staffel. Heute beschäftige ich mich mit etwas, das für viele von euch wahrscheinlich sehr, sehr merkwürdig klingt, nämlich mit Strompreiszonen. Was sind das eigentlich für komische Gebiete, über das man hin und wieder in den Medien lesen kann? Als normaler Stromkunde kriegt man davon nämlich nicht viel mit. Man hat in der Regel einen Stromvertrag beim regionalen Grundversorger oder man sucht sich einen günstigeren Online-Tarif aus. Von Strompreiszonen ist in diesen Verträgen nirgendwo die Rede. Aber die Preise sind trotzdem ja sehr unterschiedlich, je nachdem, welchen Anbieter man hat oder wo man wohnt. Hinter den Kulissen sind Strompreiszonen ein ganz wichtiges Element des europäischen Strommarktes und sie sind auch ein Politikum. Es gibt nämlich ein ziemliches Für und Wider, ob es in Deutschland zukünftig 2 oder vielleicht sogar noch mehr Strompreiszonen geben soll. Viele Wissenschaftler sprechen sich dafür aus. Die Politik in Deutschland zumindest ist mehrheitlich dagegen. Die Europäische Union ist eher dafür. Und worum geht's dabei? Derzeit bilden der große deutsche und der sehr, sehr kleine Strommarkt von Luxemburg eine gemeinsame Strompreiszone an der Strombörse. Und was ist das eigentlich? Ich habe meinen kleinen KI-Assistenten Scotty gefragt und hier kommt seine Antwort.
Deutschland und Luxemburg teilen sich nicht nur eine Vorliebe für gutes Brot und Bürokratie, sondern auch eine gemeinsame Strompreiszone. Das bedeutet, egal ob der Strom in Berlin, München oder mitten in Luxemburg verbraucht wird, der Preis ist überall gleich. Dieser einheitliche Börsenstrompreis entsteht durch Angebot und Nachfrage an der Strombörse, ganz wie beim Kartoffelmarkt, nur eben mit Elektronen. Die Vorteile liegen auf der Hand: ein größerer Markt sorgt für mehr Wettbewerb, bessere Preise und eine höhere Versorgungssicherheit. Luxemburg profitiert besonders, denn es darf ohne eigene Strombörse im großen deutschen Strompool mitschwimmen, quasi wie ein kleiner Fisch im großen Teich. Aber natürlich gibt's auch Stolpersteine. Der Strom will von Nord nach Süd, doch die Leitungen sind oft überlastet. Die Folge: Windräder im Norden müssen abgeschaltet werden, während im Süden Kohlekraftwerke hochgefahren werden. Das ist weder besonders ökologisch noch günstig. Die EU schaut sich das Ganze kritisch an und überlegt, ob Deutschland in mehrere Strompreiszonen aufgeteilt werden sollte. Bis zu 5 sind im Gespräch. Das wäre dann wie Stromgrenzkontrollen innerhalb Deutschlands. Die Industrie ist davon wenig begeistert. Sie fürchtet höhere Preise, mehr Bürokratie und weniger Investitionen. Kurz, eine Schwächung der Wettbewerbsfähigkeit, besonders für energieintensive Unternehmen.
Also Scotty hat sich hier sehr weit vorgewagt ins Reich der Metaphern und Vergleiche. Und hinter einige Aussagen, da setze ich schon mal ein großes Fragezeichen und der Gesprächspartner, den ich hier heute im Studio habe, vielleicht auch. Und das ist wieder mal ein ausgewiesener Experte von 50 Hertz, den ihr vielleicht schon kennt aus der Folge über das Strompreppen, also die Vorratshaltung von Strom. Herzlich willkommen, Johannes Henkel.
Hallo Volker. Ich freue mich, wieder dabei sein zu dürfen hier.
Ja, ich freue mich auch. Und dass wir heute über dieses spannende und auch aktuelle Thema sprechen können. Fangen wir vielleicht erstmal an mit Scotty, dass wir das mal abräumen. So ein paar kleine Bolzen hat er, glaube ich, schon geschossen hier in seinem Einspieler. Die Sache mit den Kohlekraftwerken für den Redispatch. Stimmt das so oder sind das Kohlekraftwerke und Gaskraftwerke oder vielleicht auch noch andere Kraftwerke?
Also es ist natürlich schon ein Mix an Kraftwerken, aber es sind Kohlekraftwerke dabei. Aber was man natürlich jetzt hier gleich dazu sagen muss, ist, dass wir da die Kohlekraftwerke hochfahren. Das liegt an den Netzengpässen und wenn wir die Geburtszone teilen würden in Deutschland, dann wäre das wahrscheinlich erstmal gar nicht so viel anders. Dann würden die Kraftwerke da auch laufen.
Okay, kommen wir erstmal zur Sache. Wir müssen, glaube ich, nochmal einen Schritt zurückgehen. Die ganze Sache ist ja ziemlich komplex und wir müssten hier die Zuhörer ein bisschen weiter vorne abholen, nämlich beim Strommarkt. Wir hatten das in einer früheren Folge schon mal. Aber was sind das überhaupt für Marktplätze, auf denen Strom so gehandelt wird?
Ja, also es gibt da die Strombörsen, insbesondere an denen Strom gehandelt wird. Das sind eben organisierte Marktplätze mit bestimmten Regeln und auch reguliert. Und dann gibt es daneben auch noch die Möglichkeit, natürlich bilateral Verträge zu schließen zum Stromhandel.
Diese Strombörsen, das ist eine europäische Veranstaltung oder eine rein deutsche Börse?
Da gibt es verschiedenste Börsen in Europa für Terminmärkte, für Spotmärkte, die sozusagen Handel anbieten. Das ist auch nicht jetzt auf ein Land beschränkt, sondern es gibt zum Beispiel eine Börse in Frankreich, die Handel für Deutschland anbietet. Es gibt eine in Skandinavien, die den Handel für Deutschland anbietet. Ja.
Okay. Und dann hast du aber noch den außerbörslichen Handel da erwähnt. Wie muss man sich den vorstellen?
Naja, also im Endeffekt habe ich ja Vertragsfreiheit und ich kann natürlich auch einen Vertrag abschließen. Bilateral zwei Unternehmen vereinbaren miteinander. Der eine hat vielleicht einen Solarpark gebaut, der andere ist ein Industrieunternehmer und die vereinbaren miteinander, dass der Strom, der aus der PV-Anlage dann erzeugt wird, dass der verkauft wird an den Industrieabnehmer.
Okay, aber um das nochmal gleich vorzubeugen, die bauen da nicht eine eigene Leitung und dann kommt der Strom von A nach B.
Genau.
Das geht auch über das große Netz und dieser Vertrag oder dieser Handelsvolumen, das die da beschließen, das wird rein virtuell gehandelt und es geht über das normale Stromnetz.
Genau, richtig. Genau, es ist sozusagen, der Handel findet in den Bilanzkreisen statt. Das heißt, erstmal speist die PV-Anlage ein und das Netz wird mitgenutzt und ja, könnten wir noch tiefer einsteigen. Es gibt ja dann den finanziellen Handel und so weiter. Ja.
Aber dieser Handel findet dann eben in diesen sogenannten Strompreiszonen statt. Das ist, glaube ich, das Wichtige.
Genau, richtig. Also jede Stromgebotszone hat eben einen Preis und der entscheidet dann entsprechend. Also jetzt vielleicht nochmal dieses Beispiel mit dem bilateralen Handel, was wir eben hatten. Wenn die PV-Anlage jetzt was einspeist, dann kann sie den Strom eben entsprechend verkaufen oder ist der Wert definiert durch den Preis in der Stromgebotszone und der Einkäufer, der Verbraucher, der weiß eben entsprechend auch, was ist der Strom, was kostet der eigentlich sozusagen und seinen Vertrag, den er jetzt auch abschließt mit dem Erzeuger, den vergleicht er mit dem Preis der Gebotszone.
Dann. Okay. So, jetzt kommen wir zu unserer Strompreiszone. Ich hatte es ja am Anfang schon erwähnt, Deutschland und Luxemburg bilden gemeinsam eine große Strompreiszone. Warum ist das denn so? Warum Deutschland und Luxemburg?
Tja, das ist eigentlich eine gute Frage. Also ich bin seit 2006 in der Energiewirtschaft. Das ist noch vorher entschieden worden.
Also müssen wir jetzt bemühen, ja?
Genau, aber wie so vieles in der Energiewirtschaft würde ich mal sagen, das ist historisch so gewachsen, hat sich so ergeben. Also es ist einfach für Luxemburg wahrscheinlich nicht praktikabel gewesen, eine eigene Gebotszone zu machen. Und dann haben sie gesagt, wir fühlen uns in Deutschland sehr verbunden. Und
sprechen ja auch ein bisschen deutsche Sprache.
Richtig, so. Genau. Und dann treten wir dabei und genau.
Die war ja früher noch ein bisschen größer, da gehörte auch Österreich mit dazu. Die Schweiz aber nicht, ne?
Nee, die Schweiz nicht.
Die machen immer ihr eigenes Ding. Die sind wahrscheinlich eine eigene Strompreiszone.
Schweiz ist eigene
Gebotszone. Das ist ganz klar. Also Deutschland hat eine gemeinsame Strompreiszone jetzt mit Luxemburg zusammen. Österreich, haben wir gehört, auch eigene Strompreiszone. Die Schweiz sowieso, die machen alles eigenständig. Aber das ist ja in anderen Ländern in Europa nicht der Fall. Die haben teilweise mehrere Strompreiszonen. Könntest du da mal ein paar Beispiele für Länder nennen, wo es schon seit kurzem oder auch schon seit längerem so unterschiedliche Strompreiszonen gibt?
Genau, also Beispiele für Länder mit mehreren Gebotszonen sind typischerweise eben die skandinavischen Länder, also insbesondere Norwegen und Schweden, aber auch Dänemark hat mehrere Gebotszonen, zwei Gebotszonen, genau. Und im Süden haben wir Italien, die mehrere Gebotszonen haben. Ich sag mal auch starke Nord-Süd-Engpässe und von daher vier Gebotszonen im italienischen Stiefel plus dann nochmal die Inseln, die eigene Gebotszonen sind.
Lassen wir die Italiener mal ein bisschen außen vor. Die sind ja sowieso etwas speziell, auch die Strompreiszonen, das würde sehr ins Detail führen, wie das da organisiert ist. Aber es wird natürlich immer gerne Skandinavien herangeführt, insbesondere eben ja, Schweden und Norwegen mit den vielen Strompreiszonen. Wie funktioniert das dort? Was für Unterschiede gibt es da bei den Strompreisen dann zwischen Nordschweden beispielsweise und Südschweden? Die haben ja im Übrigen auch eine eigene Börse da oben, ne?
Genau, ja. Im Endeffekt, sage ich mal, sehr langgezogene Länder, Schweden und Norwegen geografisch. Es gibt große Erzeugungskapazitäten im Norden, Wasserkraft und der Verbrauch liegt eben im Süden in beiden Ländern insbesondere. Dazwischen gibt es Leitungen und die sind eben ja nicht immer engpassfrei. Und seit man hier jetzt schon seit vielen Jahren Gebotszonen hat, führt das dann eben ab und zu mal in Situationen, wo die Preise differieren. Also wo es dann, sage ich mal, bei großem Wasserüberschuss zum Beispiel, wenn wir jetzt einen wasserreichen Winter haben oder im Frühling die Schneeschmelzezeit ist, dass da ja sozusagen ein Überangebot an Strom ist. Das kann aber gar nicht transportiert werden in den Süden. Und damit ist dann der Preis sehr, sehr niedrig im Norden. Da gibt es dann ein Überangebot. Und im Süden ist es aber ein bisschen teurer, weil der Süden muss dann eben auch Strom importieren vom europäischen Festland, vom Kontinent. Und dafür, ja, da muss man eben Geld bezahlen, damit dir jemand den Strom nach Schweden liefert.
Also aus benachbarten Regionen importieren, zu denen es dann auch Leitung gibt. Das ist das Entscheidende. Ja, ne?
Natürlich, genau.
Also die Leitung beispielsweise, es gibt Leitung nach Deutschland, gibt Leitung nach Dänemark. Und wenn die besser ausgebaut sind als die Leitung in den eigenen Norden, dann wird es natürlich eben aus den benachbarten EU-Staaten importiert.
Genau, richtig. Ja,
okay.
Ja.
Warum haben sich denn diese Länder, Norwegen und Schweden, für diese unterschiedlichen Strompreiszonen entschieden? Was haben die sich davon versprochen, volkswirtschaftlich, also an Mehrwert?
Ah, ja, das ist eine sehr gute Frage. Also grundsätzlich, ja, reden wir darüber, dass es Wasserkraftwerke sind. Zum Teil sind es auch Speicherkraftwerke, die also auch saisonal eine Optimierung vornehmen. Da gibt es irgendwie im Winter sehr viel Wasser, was anfällt, und das muss dann auch reichen bis zum Sommer oder sollte möglichst gut verteilt werden über das Jahr von der Erzeugung her. Und die Norweger sind da, glaube ich, sehr überzeugt davon, dass da der Markt auch die richtigen Anreize dafür setzt. Also dass da die verschiedenen Preise das perfekte Koordinierungsinstrument sind, um genau dafür zu sorgen, dass das auf eine effiziente Art und Weise passiert.
In Deutschland ist ja das Thema Strompreiszonen jetzt auch in den Medien und so eher so was für Spezialisten. Ich hatte es ja anfangs gesagt, man versteht das ja kaum, weil es so wenig zu tun hat mit unserer, also auf den ersten Blick so wenig zu tun hat mit der Stromrechnung, die wir selber so bezahlen. Bei der Industrie sieht es natürlich ein bisschen anders aus. Aber in Schweden und auch in Norwegen ist das zumindest im letzten Jahr, dieses Jahr auch da, großes Thema gewesen in den Medien und auch politisch, weil es dann hieß, ja, Deutschland hat diese einheitliche Strompreiszone, wir hingegen haben mehrere, und jetzt holen wir die hohen Strompreise aus Deutschland über diese Interkonnektoren, über diese starken Verbindungsleitungen zu uns ins Land. Das hatte ja sogar die Folge, dass ein Projekt, das wir 50 Hertz hatten mit Schweden, auch so ein neuer Interkonnektor, die sogenannte Hansa Power Bridge, aus diesem Grund dann erstmal gestoppt wurde. Ist das reine Politik? Ist das so ein bisschen Populismus dahinter? Oder hat das auch eine gewisse Grundlage, diese Argumentation?
Also vielleicht würde ich mal sagen, als erstes zeigt es nochmal, dass Preisspitzen, auch wenn sie auf die Gesamtkosten jetzt gar nicht so eine große Wirkung haben, dass die doch sehr sichtbar sind und in der Öffentlichkeit irgendwie dann wahrgenommen werden. Also ausgelöst worden ist das ja dadurch, dieser Ärger, dadurch, dass dann eben zu wenigen Stunden oder wenigen Tagen die Preise in Schweden dann auf einmal sehr, sehr teuer waren, wie man das bisher nicht kannte.
Also die Preise an der Börse, nicht für den Privathaushalt.
Ja, richtig,
ne?
Genau, ja, richtig. Ja, gut, dass du das nochmal sagst, ja. Wobei, also an der Sache würde ich sagen, ging die Kritik da ein bisschen vorbei. Also natürlich kann man die Strategie verfolgen, sich abzuschotten. Und wenn wir jetzt keine Interkonnektoren bauen, dann sind die Schweden natürlich nur für sich. Auf der anderen Seite gehen dann auch viele andere Vorteile verloren. Und die europäische Volkswirtschaft verliert natürlich daran jetzt hier. Das ist ein Abwägen zwischen den nationalen Interessen und den europäischen Interessen hierbei. Aber man muss auch noch dazu sagen, dass dieser Ärger oder sagen wir mal dieser Bezug dazu, dass daran dann die Schlussfolgerung gezogen wurde, das läge an der einheitlichen deutschen Gebotszone, dass die Preise jetzt so hoch waren, der geht eigentlich an der Sache ziemlich vorbei, weil selbst wenn wir einen Split in Deutschland gehabt hätten, dann erwarten wir das in solchen Situationen, wo die Preise sehr hoch sind, da erwarten wir tendenziell in Deutschland keine Engpässe. Das heißt, da wären die Preise auch in Norddeutschland dann hoch gewesen und damit hätte sich Schweden dann genauso importiert.
Okay, jetzt machen wir den Sprung mal nach Deutschland. Also es hat vor kurzem im Frühjahr endlich mit langem Vorspiel, sage ich mal, einen Bericht gegeben der europäischen Übertragungsnetzbetreiber, nicht aller, sondern der europäischen Übertragungsnetzbetreiber hier in der Zone Zentraleuropa zum Thema Strompreiszonen. Und da wurde untersucht, wie sich das volkswirtschaftlich auswirkt, wenn beispielsweise Deutschland in mehrere Strompreiszonen unterteilt wird. Aber auch andere Länder wurden untersucht. Niederlande, Frankreich, waren da noch andere weitere dabei? Italien, glaube ich, auch nochmal.
Ja.
Was ist das für ein Bericht gewesen und wie ist es überhaupt dazu gekommen? Warum musste so ein Bericht erstellt werden?
Genau, das ist im Prinzip eine Vorgabe aus der Strombinnenmarktverordnung. Also der Prozess ist so angelegt, dass die Übertragungsnetzbetreiber regelmäßig, ja, oder in regelmäßigen Abständen überprüfen sollen, ob der Geburtszonenzuschnitt noch effizient ist oder ob man daran was verändern sollte. Und ganz konkret dieser Bericht jetzt, der ist mit dem Inkrafttreten der Strombinnenmarktverordnung angefordert worden sozusagen. Könnte man sagen, Der europäische Gesetzgeber hat den Übertragungsnetzbetreibern ins Lastenheft geschrieben oder ins Hausaufgabenheft. Ihr müsst jetzt diesen Bericht anfertigen und diese Untersuchung durchführen. Und das haben wir jetzt hier im April diesen Jahres dann abgeschlossen.
Mhm. Da sind viele Szenarien durchgespielt worden, eben auch für Deutschland verschiedene Szenarien. So mal eine Hausnummer, was ist da unterm Strich bei rausgekommen jetzt in Zahlen? Wir kommen gleich noch zu den Abers, aber am Ende steht ja eine Zahl volkswirtschaftlicher Wohlfahrtsgewinn. Was wurde denn da errichtet, wenn man Deutschland jetzt aufteilt in mehrere Strompreiszonen?
Genau, also ganz grob kam da raus, dass das der europäischen Wohlfahrt, das ist ja die Messgröße dann, also oder in dieser zentraleuropäischen Region, die wir jetzt hier betrachtet haben, dass die Wohlfahrt dann um 200 Millionen Euro pro Jahr steigt.
Mhm.
Gleich dazu sagen kann, wir reden hier über eine Gesamtwohlfahrt in der Zone von
340 Millionen ungefähr sowas, ne?
Genau. Oder die 340 Millionen waren es genau. Bezogen auf die Gesamtwohlfahrt ist das sozusagen 1% oder knapp 1% des Wertes.
Also hier. Wohlfahrt heißt dann irgendwie Einsparungen. Was würde das an Redispatch-Kosten einsparen oder wie errechnet sich die Wohlfahrt?
Ja, sehr, sehr berechtigte
Frage. Ist ja nicht Caritas, ne? Die reden auch mal von Wohlfahrt, aber hier geht es ja um volkswirtschaftliche Wohlfahrt.
Volkswirtschaftliche Wohlfahrt, genau. Und die errechnet sich im Prinzip durch die Produzentenrente, also das, was die Produzenten verdienen über ihren Kosten, die Konsumentenrente, also das, was die Konsumenten zu welchem Preis oder wie viel günstiger sie den Strom bekommen, als sie eigentlich bereit wären, dafür auszugeben. Mhm. Plus dann noch die Engpassrente, hatten wir eben schon das Thema, was auf den Interkonnektoren erwirtschaftet wird hierbei.
200 Millionen jährlich ist ja relativ überschaubar, wenn man sich jetzt mal die Finanzströme in der Europäischen Union so insgesamt anschaut.
Genau, das ist immer so ein Für und Wider. Ich sag mal, auf der einen Seite, ich glaube 340 Millionen war der richtige Wert, ist es natürlich auch nicht wenig Geld. Also
klar,
das müssen wir auch sagen. Aber auf der anderen Seite eben nur ein kleiner Teil der Wohlfahrt insgesamt.
Ja. Also die beteiligten Übertragungsnetzbetreiber haben dann dieses Ergebnis aber übereinstimmt, dann auch mit so einem kleinen Annex verbunden oder mit einem Kommentar versehen und gesagt, ja, das ist das, was wir jetzt hier errechnet haben, aber naja, die Datenbasis, die wir hier zugrunde legen mussten, die ist auch schon ziemlich alt und so. Und da ist ja nicht berechnet, dass wir den Netzausbau in Deutschland ja unheimlich vorantreiben und auch in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts eine große Übertragungsleitung auch in Betrieb nehmen werden. Gab es da noch weitere Punkte, wo wir gesagt haben, naja, das ist jetzt mal errechnet worden, aber es gibt auch viele Dinge, die dagegen sprechen.
Genau, also da steigen wir jetzt ein in die breitere Debatte. Was steht sozusagen auf der Gegenseite, auf der anderen Seite der Medaille gegenüber von diesen 340 Millionen? Genau, du hast eben schon erwähnt, sozusagen wir finden das auch, das Szenario vielleicht nicht ganz optimal, insbesondere das Zieljahr passt hier nicht ganz.
Das war 2025, also dieses Jahr. Also
genau.
Dieses Jahr könnte das ja gar nicht mehr in Kraft treten.
Ja, genau, da brauchen wir schon drei Jahre Vorlauf oder mehr, ja. Genau, aber nochmal ein bisschen sozusagen aufgeweitet die Diskussion. Es gibt natürlich viele andere Effekte einer Strompreisteilung, auf die man da kritisch drauf schauen muss. Also ein wichtiger Punkt, den wir immer anführen, jetzt auch gesamtwirtschaftlich gesehen, ist die Liquidität. Also wenn wir jetzt der deutsche Strommarkt ist der liquideste in Gesamteuropa, also der wichtigste Markt, an dem am meisten gehandelt wird.
Da gibt es also auch viel Wettbewerb, wenn viel Liquidität, viel Wettbewerb.
Richtig, genau. Und da ist so ein bisschen die Frage, gerade wenn wir jetzt hier nicht nur in zwei Teilen, sondern vielleicht noch in mehr Geburtszonen teilen würden, wie würde es damit weitergehen? Hätten wir den dann noch, würde uns dann die Liquidität verloren gehen? Das wäre auch für uns als Übertragungsnetzbetreiber wichtig. Ich sag mal, wir profitieren davon, dass der im Intraday-Handel die Direktvermarkter der EE-Anlagen ihre Prognosefehler jederzeit sozusagen nochmal weghandeln können und sich korrigieren können. Das wäre dann eben ein bisschen unklar, ob das noch passieren kann. Bei der Regelleistung profitieren wir auch von dem liquiden Markt. Also das ist ein Punkt. Nächster Punkt ist die Frage, was macht das eigentlich mit dem E-Ausbau, so ein Geburtszonen?
Also Ausbau erneuerbarer Energien, Wind- und Solarkraftanlagen.
Genau, genau. Mhm. Und insbesondere würde es ja dazu führen, also vielleicht um eben in diesem Beispiel mit dem Puzzle zu bleiben, wo ist der Netzengpass, wie verschieben sich die Preise? Der Preis in Norddeutschland wäre ja dann, wenn wir jetzt mal eine Zweiteilung annehmen, der wäre dann tendenziell niedriger und der Preis in Süddeutschland tendenziell höher. Und die niedrigeren Preise in Norddeutschland, die wären natürlich dann von den oder hätten Auswirkungen auf die Projekte für Erneuerbare, also Offshore-Wind, wenn ich auf den schaue. Da gibt es auch durchaus welche, die keine Förderung bekommen heute, also die haben keinen Kompensationsmechanismus. Kann man sich dann fragen, reicht das dann noch?
Ja. Also weniger. Und wir hatten ja jetzt in der letzten Folge, da ging es nämlich um das Thema Offshore-Windenergie. Wie kommt der Windstrom vom Meer an Land? Und da ging es auch um die Frage, wie aufwendig das eben ist und damit auch kostspielig und teuer, Windkraftanlagen auf dem Meer und auch die ganze Netzinfrastruktur zu entwickeln. Das hätte also massive wirtschaftliche Auswirkungen eben auf die Projektierung von Offshore-Windparks. Das sind ja Milliardenkosten, die da anfallen. Und wenn die Erlössituation sich verschlechtern würde, dann, weil der Strom ja nun im Norden ankommt, hätte das eben massive Auswirkungen. Aber wenn wir das Ganze jetzt nochmal ein bisschen runterbrechen, diese 340 Millionen Euro Wohlfahrtsgewinn, das ist ja so relativ abstrakte Zahl. Gibt es denn auch irgendwie Berechnungen darüber, wie sich das für Privatleute, also für dich und mich, so auswirken würde oder auch für die Industrie, wenn es so verschiedene Strompreiszonen gibt in Deutschland? Also sagen wir im Süden, ja, München, Stuttgart und so weiter, um wie viel würde dann der Strom dort eventuell teurer? Und hier Berlin oder noch weiter nördlich, um wie viel würde es dann eventuell billiger werden?
Also hängt natürlich immer vom Szenario, den Annahmen ab und so weiter, aber ich sag mal, so ungefähr ganz grob sind das so eine Preisänderung oder eine Preisdifferenz von 5 bis 10 Euro pro Megawattstunde, über die wir hier reden, wenn wir jetzt eine Zweiteilung mal annehmen in Deutschland. Also umgerechnet hier aus Endkundenperspektive 0,5 bis 1 Cent pro Kilowattstunde.
Das ist also, wenn ich jetzt mal meinen Verbrauch zugrunde lege, dann sind das so, keine Ahnung, 30, 40, 50 Euro pro Jahr. Ist überschaubar, ja?
Ist überschaubar, genau. Ich meine, das ist natürlich jetzt also für die Endkunden, für uns Endkunden, ja, würde ich mal sagen, in erster Näherung.
Aber für die Industrie ist es wahrscheinlich schon, wäre es schon eine Hausnummer.
Ich hatte gestern nochmal geguckt, gerade der aktuelle Future-Preis für Deutschland 2026 liegt bei 88 Euro. Wenn jetzt wieder 10 Euro teurer, das wäre dann für die Industrie natürlich schon nicht so ganz.
Und das in einer Situation, wo die Industrie, gerade die energieintensive Industrie, Stahl, Chemie, sowieso in einer Krise ist, wo es um Abwanderung ins Ausland geht, ist das jetzt nicht gerade so eine politische Maßnahme, wo die Bundeswirtschaftsministerin Hurra schreit, das sowas umzusetzen.
Genau. Und das ist, glaube ich, auch, da sind wir jetzt beim Kern der Frage angekommen.
Genau. Also es hätte natürlich, und das haben wir, glaube ich, in diesem Zusatz zu diesem Papier auch gesagt, dass die Auswirkungen auf die deutsche Volkswirtschaft natürlich auch mit zu berücksichtigen sind. Also es vielleicht nicht so viel Sinn macht, wenn wir zwar 340 Millionen Euro Wohlfahrtsgewinne haben, auf der anderen Seite aber Verlust von Steuereinnahmen und Arbeitsplätzen, weil Industriearbeitsplätze oder Industrieunternehmen abwandern. Kommen wir aber nochmal zum anderen Punkt. Was würde es denn bedeuten? Oder bleiben wir erstmal nochmal bei diesem Bericht. Es wurden in diesen Szenarien 2 bis 5 Strompreiszonen so mal durchgerechnet. Und diese positiven volkswirtschaftlichen Effekte, bei welcher Aufteilung wären die denn am größten? Bei 2 oder bei 5?
Das Ergebnis war tatsächlich, dass die Fünferteilung die beste ist, wenn ich mich jetzt nicht irre. Die waren sehr, sehr nah beieinander. Also ehrlich gesagt, eigentlich kann man sagen, die sind in einer Range, wenn wir hier betrachten, wie viele Annahmen hier getroffen wurden und was das jetzt, also wir reden hier über Nachkommastellen und einstellige Prozentbeträge, die sich unterscheiden.
Und die würden dann, wir können es jetzt hier geografisch nicht so nachzeichnen, aber zum Beispiel Ostdeutschland wäre eine Strompreiszone und dann hätte man irgendwie den Norden mit Schleswig-Holstein und Teilen Niedersachsens wahrscheinlich, dann Nordrhein-Westfalen und Hessen und dann irgendwie noch Bayern, Baden-Württemberg. So ungefähr ruckelt sich das, würde sich das dann so.
Genau, bei
so
der Fünferzone war sogar Schleswig-Holstein, glaube ich, fast eine eigene Zone.
Ah, okay. Und, ja. Gut, so das hätte natürlich auch Auswirkungen für den Ausbau der erneuerbaren Energien, weil letztendlich auch die Entwicklung der erneuerbaren Energien sich dann immer entlang des Marktes innerhalb dieser Strompreiszonen irgendwie vollzieht. Hätte das dann zur Folge, dass, sagen wir mal, im Norden oder reden wir mal hier von Ostdeutschland, wir haben ja extrem viel Windenergie, wir haben auch zunehmend Photovoltaik und wir sind eine Exportregion. Also wir erzeugen ja zu immer mehr Stunden im Jahr wesentlich mehr Strom aus erneuerbaren Energien, den wir dann Richtung Süden oder anderswohin transportieren. Wenn wir jetzt in einer einheitlichen Strompreiszone wären, könnten wir dann sagen, okay, jetzt müssen wir nicht mehr weiter ausbauen. Wir haben ja hier für uns schon gesorgt und wie die anderen in den anderen Strompreiszonen so miteinander klarkommen, interessiert uns nicht mehr. Also anders gesagt, hieße das im Norden dann sozusagen Stopp des erneuerbaren Ausbaus, während die im Süden dann doch da den Turbo einlegen müssen und dann Windparks in Wäldern errichten und in den schönen bayerischen Bergen.
In der Theorie könnte man vielleicht so denken, aber in der Praxis wissen wir natürlich, dass, ich sag mal, der Wind weht tendenziell eher im Norden in Deutschland und weniger im Süden. Und wir wissen auch, es gibt im Norden ja mehr Flächen. Also es gibt auch vielleicht jetzt auch politisch dann eher eine Bereitschaft, Windenergie zu akzeptieren, als das im Süden der Fall ist. Ja, von daher, ich sag mal, in der Geburtszonen-Split in Deutschland würde natürlich finanziell erstmal schon die Anreize setzen. Hat man vorhin ja gesagt, für Offshore wird das dann schlechter, der Business Case. Und für den Windpark in Bayern wird der Business Case besser. Ja, aber ob das jetzt in der Praxis dann die große Relevanz hat, das wage ich zu bezweifeln. Also,
denn der Windpark in Bayern muss ja auch erstmal genehmigt werden.
Richtig, genau.
Und es gibt auch weiterhin in Bayern Abstandsregelungen für Windparks. Also die wären ja dann nicht über Nacht da und würden vom Himmel fallen, ne?
Ganz genau.
Aber was die Leute ja immer so aufregt, ist ja das Thema Abregeln, ne? Also wir haben die Netzengpässe und deswegen müssen dann eben oft, wenn richtig heftig der Wind weht, müssen dann Windkraftanlagen abgeregelt werden, weil der Strom eben nicht vom Norden in den Süden fließen kann. So, jetzt hätten wir aber unsere eigene Strompreiszone hier. Würde das Abregeln von Windkraftanlagen dann also komplett aufhören?
Ja, genau. Das wird häufig gedacht. Das ist aber nicht der Fall, weil ich sag mal, nur weil wir jetzt die Strompreiszone teilen, heißt das ja nicht, dass unsere Netzengpässe weg sind, sondern die sind weiter da. Das heißt, der Windpark müsste trotzdem abgeregelt werden im Norden, nur nicht mehr durch den Netzbetreiber, sondern durch den Anlagenbetreiber. Der würde nämlich dann feststellen, der in bestimmten Situationen, wenn es im Norden Überschüsse gibt, die nicht abtransportiert werden können, dann ist der Strompreis null oder negativ. Und würde dann von sich aus die Entscheidung treffen, na dann, bevor ich hier noch Geld zahle, um meinen Strom loszuwerden, da schalte ich lieber meinen Windpark ab.
Okay, der Preis wäre null, weil eben die Netzkapazität quasi nicht ausreicht, um den gesamten Strom zu transportieren. Wird sozusagen Grenze zugemacht und dann kann ich nichts mehr verkaufen. Dann muss ich selber meinen Laden sozusagen zusperren.
So könnte man sehen, genau. Aber natürlich in alle Richtungen. Das ist jetzt nicht nur von Deutschland, sondern also auch wenn alle Interkonnektoren in alle Richtungen voll sind oder die Nachbarländer auch voll, ja, genau, dann kann ich nichts mehr verkaufen.
Okay, also in so einer Strompreiszone geht es eben dann wirklich danach, wie viel physikalische Übertragungskapazität ist dann in diesen Nachbarstrompreiszonen vorhanden. Und wenn eben keine mehr da ist, dann kann man auch nicht mehr verkaufen.
Absolut.
Und jetzt ist es so, bei der einheitlichen Strompreiszone, da wird trotzdem verkauft und die Verantwortung wird dem Übertragungsnetzbetreiber zugeschoben. Der muss dann irgendwann sagen, nee Leute, geht nicht mehr, ich kann nichts mehr transportieren, ich muss euch jetzt zwangsweise abregeln.
Ja,
richtig. So ungefähr kann man das sagen.
Und deswegen, genau, vielleicht nur als Ergänzung noch dazu, deswegen ist es auch, also was ich dann ändern würde, ist der Prozess natürlich. Der Windpark würde abgeregelt, aber in einem anderen Prozess und nachher ist es auch vielleicht ein anderes Konto, von dem der dann bezahlt wird. Also im Fall einer marktlichen Abregelung müsste das natürlich würde das den Business Case des Windparks betreffen.
Welche Auswirkungen hätte das denn für den Süden? Also nehmen wir mal an, jetzt Bayern, Baden-Württemberg haben ja nun einen hohen Stromverbrauch. Deswegen bauen wir auch die großen Stromübertragungsleitungen vorwiegend eben in Nord-Süd-Richtung. Wo würde denn der Strom dann im Süden herkommen, wenn vom Norden her weniger geliefert werden kann oder weniger geliefert wird?
Genau, also im Endeffekt ist es ja so, dass wir in Situationen, wo der Netzengpass oder es einen Netzengpass gibt, dann Kraftwerke im Süden hochfahren. Die Kraftwerke würden dann, sofern das jetzt um Marktkraftwerke handelt, dann aus dem Markt schon die Signale kriegen. Also der Strom im Preis im Süden wäre dann teurer. Und entsprechend würden die Kraftwerke sagen, na, wenn der Strompreis über 100 Euro liegt, dann schmeiße ich auch mein Kraftwerk an. Wenn das nicht ausreicht, wenn die Marktkraftwerke nicht ausreichen, dann würde Strom auch entsprechend importiert werden aus den Nachbargeburtszonen.
Und zwar nicht nur dann von überall her, aus dem Norden oder auch aus Österreich zum Beispiel.
Ja, aus dem Norden ist ja voll, haben wir gerade gesagt, ja, aber dann aus Österreich oder der Schweiz oder aus Frankreich, genau.
Wo es die entsprechenden Kapazitäten gibt. Oder man müsste dann im Notfall dort auch Reservekraftwerke dann anschmeißen, um den Bedarf decken zu können, wenn es gar nicht ausreicht, wenn die Leitungskapazitäten gar nicht ausreichen.
Das wäre dann nochmal ein Spezialfall, sage ich mal, genau, aber das könnte dann auch vorkommen, ja. Mhm. Ja.
Wir haben vorhin schon mal drüber gesprochen, in der Nordsee, aber auch in der Ostsee wird massiv ausgebaut, es gibt hohe Ausbauziele, also jetzt sind wir so bei einer installierten Leistung von Windkraftanlagen in der Nord- und Ostsee bei weniger als 10 Gigawatt. Das soll auf 70 Gigawatt idealerweise hochgeschraubt werden. Das heißt, da entstehen letztendlich riesige Kraftwerke auf dem Meer. Was hätte das denn für Auswirkungen? Braucht man dann diesen Strom im Süden nicht mehr, der jetzt aber für viel Geld geplant wird auf dem Meer?
Ja, also auch hier nochmal, wenn wir die Geburtszone teilen, dann heißt das ja nicht, dass wir die Abstand von unseren erneuerbaren Zielen nehmen. Also wir wollen ja jetzt auch nicht nur in Norddeutschland klimaneutral werden, sondern wir wollen ja in Gesamtdeutschland und in Europa klimaneutral werden. Das heißt, die Erneuerbaren werden nach wie vor gebraucht. Und sozusagen ähnlich, wie wir eben diskutiert hatten, dass die in Bayern dann nicht kommen, ja, wäre das natürlich eigentlich jetzt eine Konsequenz, dass der Offshore-Wind dann trotzdem benötigt wird. Und dann ist man bei dem Punkt, wenn er dann einen wirtschaftlichen Nachteil hat, dadurch, dass jetzt der Preis niedriger ist, dann muss ich als Staat anfangen, den zu kompensieren. Also das könnte dann eben auch eine Folge sein. Ich müsste eben mehr fördern oder ich würde mehr fördern, erneuerbare Projekte, die im Norden sind, also müssten mehr Geld bekommen, damit sie sich rentieren.
Okay, wäre auch wieder eine Umverteilungsfrage. Richtig, genau. Letztendlich dann zulasten aller oder zulasten der Allgemeinheit. Ne? Aber klar ist, dass es keinerlei Auswirkungen hätte für den Netzausbau, also die großen Gleichstromverbindungen, die man braucht, um den Windstrom an Land zu bringen, und zwar tief ins Land rein, die bräuchte man in jedem Fall.
Ja, also alles, was wir jetzt geplant haben an Netzleitungen oder das, was jetzt hier auch für die nächsten 10 Jahre im Programm steht, das ist, ich sag mal, no regret, dass ich jetzt hier Bayern, Baden-Württemberg und Hessen, vielleicht so eine Südzone hier autark erneuerbar versorgen, so ein Szenario habe ich noch nicht gesehen.
Okay. Ja, Johannes, jetzt haben wir eine ganze Weile rumgemäkelt, was an diesen Strompreiszonenmodellen nicht so gut ist. Aber es liegt ja auf der Hand, das Ganze hat auch ein paar Vorteile. Sonst hätten sich auch nicht so viele Wissenschaftler für diese Aufteilung der Strompreiszonen in Deutschland ausgesprochen. Ja. Was sind denn so Vorteile jetzt auch aus der Sicht eines Übertragungsnetzbetreibers, der das System ja steuern muss?
Ja, genau. Ja, im Prinzip gibt es da zwei große Argumente. Ich sage mal, das eine ist das ökonomische Argument. Wir hatten ja eben schon gesagt, da wurden Wohlfahrtsgewinne berechnet. Und ja, ich würde mal sagen, so im Ersten kann man eben auf die Zahlen da nicht viel geben. Aber es gibt eine Entwicklung oder einen Aspekt, der da ziemlich wichtig ist. Und zwar der, dass wir natürlich in dem System, unserem Energiesystem der Zukunft, immer mehr flexible Lasten und vor allem auch Speicher haben werden.
Mhm. Flexible Lasten, das ist, was muss man sich doch da vorstellen?
Das könnten zum Beispiel, ich sag mal, Industrien sein, die auf Strompreise reagieren. Das können aber auch jetzt so, ich sag mal, vielleicht Ladevorgänge von Elektroautos sein, die dann eben verschoben werden und sich auf die Preise reagieren.
Mhm. Genau. Wenn der Strompreis niedrig ist, dann laden die werden Fahrzeuge geladen, Industrieanwendungen werden hochgefahren oder eben Batteriespeicher dann vollgeladen.
Richtig, genau.
Und da würde man eben diese Anwender würden dann sehr stark eben auf Signale von der Strompreisbörse reagieren.
Richtig, genau. Und wenn man jetzt sich das anschaut, also was wir in unserem Redispatch können, also ich sag mal, dieses Spiel Geburtszone, das geht ja darum, auch hatten wir ja vorhin gesagt, wir führen die Korrektur, die notwendig ist, wir führen die im Redispatch durch. Mhm. Und wenn wir eben eine Geburtszone mit diesen Puzzleteilen da einführen, dann wird schon im Markt wird das geregelt. Und jetzt ist es so, im Redispatch, was wir als Übertragungsnetzbetreiber oder als Netzbetreiber generell relativ gut können, ist Erzeugungsanlagen zu redispatchen oder insbesondere große Erzeugungsanlagen. Das kriegen wir relativ gut hin.
Also, dass wir halt unsere Systemführung dann ein Kraftwerk anfordert, also Ihr müsst hochfahren, ihr müsst runterregeln oder eben auch bei großen Windparks, Offshore-Windparks, kriegen die dann einen Befehl,
ja,
Windpark einsenken und dann wird der halt aus dem Wind gedreht und erzeugt da keinen Strom mehr.
Genau.
Sowas können wir ganz gut steuern.
Das kriegen wir sehr gut hin und wo wir uns halt aber sehr viel schwerer mit tun, ist für das Engpassmanagement dann mit solchen flexiblen Lasten oder auch mit Speichern umzugehen. Ja,
wir können nicht das einzelne Auto anrufen und sagen, jetzt musst du laden bitte.
Bei den Kleinen, da ist es, ich sag mal, sehr gut vorstellbar, da kann sich das jeder gut vorstellen, aber auch bei den Batteriespeichern ist es dann halt viel schwieriger, weil dem Windpark, dem sage ich jetzt, bitte fahr runter und dann kann ich auch entsprechend berechnen, was hat der jetzt irgendwie dann für Nachteile daraus und kann die ihm kompensieren. Hm. Beim Batteriespeicher ist das dann so, dass der dann, wenn ich ihn vielleicht jetzt irgendwann mal anweise, runterzufahren, dann hat er einen veränderten Ladestand, einen Füllstand, hat er also vielleicht, wollte er laden und wir haben ihm gesagt, du darfst nicht laden, dann ist er dann 2 Stunden später nicht geladen und kann dann seinen Strom nicht mehr verkaufen, den er eigentlich schon eingeplant hatte zu verkaufen. Um es kurz zu machen, das ist halt viel schwieriger. Und deswegen tun wir uns damit noch schwerer. Und da diese Koordination zu übernehmen, wie die Speicher und auch die flexiblen Lasten, wie die eingesetzt werden, das kann halt ein Preissignal ziemlich gut, was aus der Strompreiszone dann kommen würde entsprechend. Ja.
Okay, nochmal bei den Batteriespeichern. Eventuell machen wir auch nochmal einen eigenen Podcast zum Thema Batteriespeicher, weil das ist ja ein ziemlich umfassendes Thema. Aber könnte es dann auch dazu kommen, im Extremfall, dass ein Batteriespeicher, der beispielsweise im Süden Deutschlands angesiedelt ist und dann auch der Strompreis gerade niedrig ist, dann sagt, na, ist ja prima, jetzt lade ich mich mal mit Strom voll. Bloß blöderweise kommt der Strom vom Norden gar nicht in den Süden, weil es zwischendurch einen Netzengpass gibt.
Ganz genau. Solche Situationen sind das, zu denen es dann kommen kann. Und jetzt ist eben die Frage, können wir das jetzt noch lösen? Und damit tun wir uns eben schwer. Und wenn wir aber jetzt eine Preiszonenteilung hätten, dann würde der den Strom gar nicht erst oder das Preissignal gar nicht erst bekommen, dass er zu diesen Zeiten lädt, sondern der würde eben direkt sehen, ja, der Preis in Süddeutschland wäre dann relativ hoch wahrscheinlich. Und das wäre dann eben keine Zeit, wo er jetzt dann seinen Speicher laden würde hier.
Und solche Situationen würden dann durch eine Teilung der Strompreiszonen dann nicht entstehen oder hängt das auch wieder davon ab, wie viele Strompreiszonen es gibt?
Genau, so wie du sagst, da muss man natürlich schauen. Erstmal würden die Strompreiszonen dafür sorgen, dass sozusagen so eine Grobsortierung schon mal vorab passieren würde. Also sie würden sicherlich nicht dazu führen, dass kein Redispatch mehr notwendig ist. Vielleicht müssten wir auch da noch an der einen oder anderen Stelle die Speicher nachjustieren. Aber es wäre eben sozusagen, das Gros würde schon mal im Markt stattfinden. Und eben hatten wir es bei den Elektroautos. Damit tun wir uns ja würden wir uns jetzt sehr schwer tun, natürlicherweise. Das heißt, die würden dann überhaupt erstmal ein richtiges Signal bekommen und könnten auch eben sich netzdienlich, also gemäß diesen Engpässen, die eben da vorhanden sind, verhalten.
Mhm.
Aber vielleicht nochmal ein zweites Argument, eben hat jetzt gesagt, sozusagen diese bessere Koordination, das ist ein ökonomisches Argument, also wir erreichen dann irgendwie eine höhere Wohlfahrt in einem System und dann gibt es als zweites Argument für den Split, aber jetzt gerade nochmal jetzt auch auf die Perspektive unseres Netzbetreibers oder von uns hier, das Argument, dass ja die Geburtszone natürlich auch die Resilienz erhöhen kann. Also heute ist es so, Deutschland und Luxemburg wird im Markt wie eine Kupferplatte betrachtet, hat man gesagt. Und wenn wir jetzt hier gleich vielleicht gerade nochmal ein bisschen genauer auf die Speicher schauen, da ist es ja so, dass die besondere Fähigkeit haben, die auch einen besonderen Wert hat, dass sie sehr, sehr kurzfristig reagieren können. Und das heißt, man kann in Deutschland im Intraday-Markt ja bis sehr, sehr kurzfristig vor physikalischer Lieferung dann den Strom handeln, bis 5 Minuten vorher, so ungefähr. Und wenn ich das sozusagen, dieses System jetzt mal anschaue, da haben wir ganz viele Speicher dann in Zukunft im System und die optimieren sich an dem einheitlichen Preissignal, also kaufen den Strom aus Norddeutschland, aus den Windparks, bis 5 Minuten vor Lieferung. Und dann hat sozusagen der ÜNB, dann haben wir noch 5 Minuten Zeit, alles wieder glatt zu ziehen und zu gucken, dass dann nachher auch jeder Speicher sich genauso verhält und jeder Erzeuger, dass nachher keine Leitung überlastet ist. Das ist natürlich wahnsinnig herausfordernd. Und wir stehen da in dem Dilemma, dass wir auf der einen Seite, es ist natürlich für uns ein großer Wert, dass die Speicher sehr kurzfristig reagieren können, weil Wir wissen, Erneuerbare haben immer Prognosefehler und die Prognosefehler, die müssen irgendwie ausgeglichen werden und dafür sind die Speicher super, auch bis kurzfristig vorher. Aber wir dürfen halt das Engpassmanagement-Problem nicht, das können wir natürlich nicht ausblenden. Und, ja,
und die Prozesse für das Engpassmanagement, die beginnen eben wesentlich früher als diese 5 Minuten.
Richtig.
Das ist halt die Krux. Die fangen ja schon am Tag vorher an, auf der Basis von Wetterprognosen, die dann immer weiter sich verfeinern. Aber unsere Redispatch-Prozesse, und das ist jetzt nicht, weil wir so lahmarschig sind oder so, sondern das ist eben ein sehr komplizierter Vorgang. Die fangen nicht 5 Minuten vor Lieferung an, wo möglicherweise dann der Batteriespeicher dann anfängt auszuspeisen.
Richtig, und daher werden halt die Kollegen von der Systemführung, also ich sag mal, darum geht es jetzt auch nicht, aber sozusagen für die Resilienz des Systems wäre es natürlich von großem Vorteil, wenn man schon mal so eine Vorsortierung hätte und so ein paar, ich sag mal, die großen Engpässe werden bewirtschaftet und dann müsste man eben kurzfristig nur noch kleinere Eingriffe machen und kleinere Überlastungen lösen, als wenn man eben dann eben ein sehr großes Problem in sehr kurzer Zeit lösen.
Noch einen weiteren Punkt in dem Zusammenhang wollte ich ansprechen. Wir werden ja in Zukunft viel mehr erneuerbare Einspeisung haben als jetzt, wenn wir eben auf so ein 100% System kommen wollen und auf die Klimaneutralität. Und das bedeutet ja auch, das ist eine ganz einfache mathematische Rechnung, je mehr erneuerbare Einspeisung wir haben, desto größer wird ja auch der Prognosefehler,
ja,
mit dem wir umgehen müssen.
Ja.
Wären solche Strompreiszonen da auch ein Instrument, um dann diesen Prognosefehler wieder auf ein handhabbares Minimum zurückführen zu können? Wenn also da schon dann vorab im Markt viel ausgeglichen ist.
Ja, kann man so sehen, genau. Also im Endeffekt wäre so in einem System mit mehreren Gebotszonen, dass sich da ja einzelne Preise bilden. Und also eben waren wir bei den Speichern, die würden ja auch, die reagieren ja auch auf die Prognosefehler. Also wenn dann in, weiß ich nicht, der Zone, sagen wir mal, Nordsee, irgendwo eine Zone weit im Norden Deutschlands, wenn da dann eben auf einmal, ja, ein Prognosefehler, also wir haben vielleicht viel mehr Wind, als wir dachten, dann würden die Speicher, dann würde der Preis da in den Keller gehen, wäre vielleicht negativ oder null, und dann würden die Speicher da alle drauf reagieren entsprechend und würden schon lokal den Strom absorbieren oder diesen Prognosefehler absorbieren. Es wäre sozusagen nicht, das würde nicht das Problem auftreten, dass wir diesen Strom dann irgendwo anders hin transportieren müssten. Das wäre dann der Vorteil.
Okay, vielleicht als allerletzten Punkt, weil das ist so eine Sache unter Experten, die auch immer wieder diskutiert wird. Manche sagen, naja, das mit diesen 5 Strompreiszonen, das reicht ja eigentlich gar nicht. Man müsste noch was viel Schärferes machen, nämlich das sogenannte Nodal Pricing. Was verbirgt sich dahinter?
Ja, Nodal Pricing ist sozusagen das Konzept der Gebotszone bis zum Ende gedacht und dann auch nicht mehr als WG-Konto irgendwie, dass es dann grob passt, sondern dann wirklich so eine Einzelabrechnung. Das heißt im Prinzip jeder Netzknoten, also ein Punkt, wo mehrere Leitungen aufeinandertreffen, der ist dann eine eigene Gebotszone und hat einen eigenen Preis.
Also im Umfeld eines Umspannwerkes, mehr oder weniger.
So ungefähr könnte man das sagen. Oder jeder Verbraucher, der dann, oder das Erzeuger, der dann an dieses Umspannwerk angeschlossen ist, der für den gilt dann dieser Preis. Das wären dann mehrere hundert, mindestens mehrere hundert für Deutschland, eventuell auch mehrere tausend. Da gibt es dann ja unterschiedliche Ausprägungen vom Nodal Pricing, wie man das, in welche Spannungsebenen man hier noch mit einbezieht, etc.
Und kann man sowas, das klingt ja jetzt schon, wo du das erzählst, mega komplex. Wie könnte man sowas überhaupt organisieren? Und gibt es dafür Blaupausen in anderen Ländern? Gibt es dort schon sowas wie Nodal Pricing?
Also in den USA gibt es Nodal Pricing schon eine ganze Weile. Also es ist nicht so,
dass in manchen Regionen,
genau, richtig, ja. Es ist nicht so, dass es nicht funktionieren würde. Aber in den USA haben wir insbesondere ja eine Unterteilung in unterschiedliche Regionen und kein ganz eng vermaschtes Netz. Ich sag mal, das ist dann natürlich eine sehr zentralisierte Angelegenheit beim Nodal Pricing, weil dann ja habe ich sehr, sehr viele Preise, die ich berechnen muss und ich berechne im Prinzip dann auch die Übertragungskapazität der einzelnen Leitungen, also jeder Leitung, die ist dann Basis der Berechnung der Preise. Also es ist eine große Optimierung, die da stattfindet hier.
Mit großen Computern, die man dafür braucht,
Auf jeden Fall. Geht
ja nur über eine wirklich gute Digitalisierung des Gesamtsystems.
Definitiv, ja.
Aber das ist für Deutschland absolut kein Thema.
Das ist kein Thema, würde ich jetzt mal sagen. Vielleicht ist das ein Thema in Europa, aber nur auf der, ich sag mal, sehr entfernten Agenda. Genau, also jetzt erstmal liegt die Frage der Geburtszonenteilung, die liegt auf dem Tisch, beziehungsweise die diskutieren wir jetzt ja schon länger.
Mhm. Ja. Kommen wir eben nochmal auf diesen Bericht zurück. Der ist ja jetzt veröffentlicht worden. Und die Politik in Deutschland ist da auch ein bisschen gespalten. Es gibt Bundesländer, die sind ganz klar dagegen. Und sind welche, die sind eher dafür. Es liegt auf der Hand, glaube ich, welche sind eher dafür und welche sind dagegen.
Ja, genau. Also das ist wirklich interessant hier auch das Beispiel Schweden vorhin. Da wo es günstiger wird, wo der Strompreis günstiger wird, da ist man natürlich eher dafür. Und
in Schleswig-Holstein richtig. Hat man sich schon dazu bekannt, dass das eine ganz tolle Idee ist.
Genau. Und im Süden, die Bundesländer Bayern und Baden-Württemberg, die sind die härtesten Verfechter gegen eine Strompreisrunterlage.
Ja, da ist ja klar. Da ist ja die Automobilindustrie, da sind die großen Stromverbraucher. Das ist sozusagen die Herzkammer ein bisschen der deutschen Industrie. Logischerweise sind die dagegen, gegen alles, was irgendwie nach Strompreiserhöhung klingt. Im Koalitionsvertrag hat man sich da auch geeinigt, SPD und CDU, dass es keine Strompreiszonen geben soll.
Ja.
Jetzt liegt dieser Bericht auf dem Tisch. Wer entscheidet denn da jetzt am Ende? Ist das die Bundesregierung? Sind wir da frei und autark in unserer Entscheidung oder kommt dann irgendwann aus Brüssel eine Verordnung ins Haus geflattert und da steht dann drin, bitte in 5 Jahren 5 Strompreiszonen in Deutschland einführen. Mit freundlichen Grüßen, Ursula von der Leyen.
Genau, es ist die Bundesregierung, die entscheidet, auch wenn es da viele Diskussionen gab und gibt. Das ist nochmal geknüpft an sozusagen eine andere Bedingung, unter einer bestimmten Bedingung, dass die deutsche Geburtszone Handelskapazität freihält oder erreicht, Ziele erreicht. Dann
mit den Nachbarländern. Das
mit
sind
den Nachbarländern.
Diese 70% irgendwie dieser Interkonnektorenleistung, die müssen für den Handel frei bleiben.
Exakt, du sagst das. Und wenn wir diese 70% erreichen oder unter der Bedingung, dass wir die erreichen, dann können wir auch selbst über den Zuschnitt der Geburtszone entscheiden hier.
Mhm. Und wie sind wir da auf einem ganz guten Weg, diese 70% auch zu erreichen oder schwächeln wir da etwas?
Da sind wir auf dem Weg, die zu erreichen. Da gibt es einen Aktionsplan und einen Pfad, der definiert wurde für die letzten 5 Jahre. Und wir sind jetzt kurz vor Erreichung der letzten 2 Stufen. Also in 2026 gibt es eine Stufe und Ende 2026 werden dann die 70% erreicht. Und
Aber diese 70% nochmal, es ist ja nicht so, dass wir jetzt irgendwie sagen können, zu jeder Minute müssen diese Leitungen 70% für den Stromhandel genutzt werden. Das ist ja auch irgendwie so eine virtuelle Zahl, sage ich mal. Was verbirgt sich dahinter?
Ja, das ist auch wieder eine riesen Detaildiskussion natürlich. Aber im Endeffekt ist es eigentlich schon so, wie du gerade eben gesagt hast, zu jeder, nicht Minute, aber zu jeder Zeiteinheit des Energiemarkts, also zu jeder Viertelstunde, müssen 70% der Leitungskapazität für den Handel bereitgestellt werden, also genutzt werden. Das können wir natürlich nicht zusagen, wenn da irgendwie kein Strom fließt, weil der Preis gibt es keine Preisdifferenz oder so, dann kann man natürlich, dann braucht es das nicht, dann muss das nicht genutzt werden, aber es muss dem Handel zur Verfügung stehen.
Aber das ist doch Sinn und Zweck dieser Leitung. Also das ist ja eigentlich, für was sonst stehen diese Leitungen zur Verfügung, wenn nicht für den Handel? Also
ja, genau. Dann steigen wir da nochmal ein Stückchen tiefer ein. Das ist eine sehr berechtigte Frage und das ist auch nicht einfach zu verstehen. Aber wir haben im Prinzip ja ein vermaschtes europäisches Stromnetz, was mit Wechselstrom betrieben wird. Und ja, wo die ohmschen Gesetze gelten. Das heißt, der Strom hält sich nicht an die Geburtszonen oder an irgendwas, was sich hier Regulatoren oder Politiker ausgedacht haben oder Übertragungsnetzbetreiber, sondern der hält sich an die physikalischen Gesetze. Und das heißt, auf diesen Interconnector-Leitungen gibt es auch andere Flüsse, die eben nicht handelsinduziert sind, sondern die eben durch so oder so eine Base-Belastung schon da sind.
Und man kann dem nicht einfach sagen, fließ jetzt bitte mal, tu der EU den Gefallen, fließ mal bitte andersrum, macht er nicht. Er ist sehr, sehr widerspenstig. Ja, vielen Dank, Johannes, für dieses Gespräch und diese erhellenden Einblicke in ein sehr aktuelles Thema. Man darf gespannt sein, wie es ausgeht, aber wir haben eine bestimmte Vermutung, glaube ich, wir beide, wie das ausgeht.
Ich vermute auch. Und viele Tage bleiben auch gar nicht mehr, bis die Entscheidung jetzt hier verkündet wird.
Ach so, ja. Wann wird das sein?
Na, ich glaube, der Mitgliedstaat hat 6 Monate Zeit. Der Bericht ist Ende April veröffentlicht worden. Also da müssten wir jetzt in den nächsten Tagen was erwarten.
Ah ja, okay. Also wenn diese Folge hochgeladen wird, ist sie vielleicht schon wieder veraltet, weil es dann schon eine Entscheidung gegeben hat. Ja, wie immer findet ihr in den Shownotes auch zum Thema Strompreiszonen weiterführende Informationen, vielleicht sogar aktualisierte Informationen. Und ich verweise gerne an dieser Stelle auf unsere 50-Hertz-Kanäle bei LinkedIn und seit einiger Zeit auch bei Instagram. Das war's für heute. Bis demnächst, euer Volker Gustedt.
Strom zum Anfassen. Spannende Einblicke in die faszinierende Welt der Elektrizität. Ein Podcast von 50 Hertz. Moderation Volker Gustedt.